So, hallo, wir sind wieder da. Wir sind hier in unserem wunderbaren Studio im Literaturviertel, zweistimmig. Das ist dieses Projekt von Korrektiv und Salon 5 vor der Kommunalwahl. Wir haben heute einen tollen Gast und wir haben auch eine tolle Gastgeberin. Mevise ist da, wie immer, hat zwischendurch irgendwie Mandoline gelernt und ist dann hierher geeilt. Ich bin da und unser Gast sitzt hier wunderbar entspannt im Hemd, sommerlich, Thomas Gucciati, Sozialdemokrat, Fraktionschef, was ist das, Fraktionsvorsitzender der SPD im NRW-Landtag und ganz entspannt auf Sommertour. Man, die Frage ist, was macht man auf einer Sommertour? Wo warst du schon?
Oh, das waren jetzt 70 Stationen in den letzten 4 Wochen. Ich war von Aachen bis Lemgo und von Moers bis Marsberg unterwegs. Mein Ziel ist, so ein bisschen mehr Gespür auch noch dafür zu kriegen, wie kommt Nordrhein-Westfalen durch die Corona-Krise. Ja. Das ist das Thema in diesem Jahr. Ich mache das jetzt schon zum dritten Mal hintereinander in den Sommerferien. Ja, und man kriegt eine ganze Menge mit, wenn man mit Lehrern spricht, mit Unternehmern spricht, mit Künstlern, mit Schaustellern, mit Ärzten, Krankenschwestern, ja. Altenpflegern. Was drückt da gerade und was müssen wir politisch besser machen?
Aber es ist ja ein gutes Zeichen, wenn so viele noch mit dem Sozialdemokraten überhaupt sprechen wollen. Also.
Der Wunsch ist sehr groß sogar, weil sie merken, bei der Landesregierung hat man nicht so das offene Ohr und deswegen hört man auch gerne mal einen Sozialdemokraten.
Mal kurz was zur Biografie. Du bist Essener, du kommst aus einer alten Eisenbahnerfamilie, oder aus einer, finde ich toll, die haben ja so ein eigenes Netzwerk auch, das ist ja fast wie Schausteller und Sozialdemokratie, glaube ich, ne? So mit einem Sozialwerk, mit Ferienfahren oder mit eigenen Wohnsiedlungen und sowas alles.
Ja, ja, ich bin damals in einer Eisenbahner Sozialwohnung aufgewachsen, lange gewohnt mit meinen Eltern. Das stimmt, Ferien gab es auch im Bundesbahn-Sozialwerk.
Das war so.
Und ich bin jetzt der Erste seit mehreren Generationen, der nicht bei der Bahn angefangen hat, sondern zum Leidwesen meiner Eltern sogar studiert hat. Irgendwie, das war
wirklich
so,
zum Leidwesen?
Also, nein, die waren natürlich stolz drauf. Ich bin der Erste in der Familie, der Abitur machen konnte, der studieren konnte. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich so diesen Bildungsaufstieg machen konnte. Aber dann selbstständiger Rechtsanwalt werden, das war für so einen Eisenbahner aus dem Staatsdienst natürlich, für meine Eltern natürlich schon so eine Sache, oh, das ist aber riskant oder sowas, werd doch auch Beamter oder irgendwie sowas. Aber ich habe mich anders entschieden und bin da auch sehr glücklich drüber.
Aber wenn man so ein Prädikatsexamen hat, dann kann man sich das ja auch aussuchen.
Ich habe ein Berufsziel gehabt, dass ich Rechtsanwalt werden wollte. Das war zuerst mein Wunsch und dann habe ich mich informiert, was musst du da für eine Ausbildung für machen. Und so bin ich dann zum Jurastudium in Bochum gekommen, habe also meine gesamte Zeit hier im Ruhrgebiet auch verbracht und fühle mich hier auch nach wie vor wohl.
Ich bin ja so Co-Studierender gewesen, Entschuldigung gleich. Meine Freundin hat das studiert und ich wurde immer mitgeschleppt, um die Fundstellen nachzugucken, also um die Zitate sicher zu meiner Bibliothek. Frage, mein liebes skurriler Professor war der Schwind. Hast du da was gemacht? Kriminologe, der ist ein Kriminologe, der hat immer viel aus der Bild-Zeitung seine Wissenschaft bezogen und der hat damals ein Seminar was veröffentlicht zum Thema Kriminologie der Unterbegabten. Das waren noch Zeiten, ne?
Ja, also Professor Schwind kenne ich natürlich auch an der Ruhr-Universität. Ich hatte im Studium auch den Schwerpunkt Strafrecht und dann mit Kriminologie. Das war immer sehr unterhaltsam bei ihm. Der war früher übrigens auch mal Justizminister in Niedersachsen von der CDU. Der Schwind wusste ich damals noch gar nicht so richtig, als ich da bei ihm angefangen habe zu studieren. Aber das war schon eine spannende Vorlesung, fand ich. Also ich finde, der hat das gar nicht so schlecht gemacht.
Ja, der hat viel mit der Bild gearbeitet.
Meine Frage bezieht sich am Anfang auf den Anfang sozusagen, was du erzählt hattest. Es ging nämlich darum, dass du gesagt hast, dass du 70 Stationen sozusagen abgeklappert hast. Und meine Frage wäre, was ist so dieser inhaltliche gemeinsame Schwerpunkt dieser Gespräche, dieser Situation?
Also ich habe mir das Ziel diesmal vorgenommen, auch mal zu schauen, wie kommt Nordrhein-Westfalen durch die Corona-Krise? Und das habe ich an unterschiedlichen Stationen auch mal abgefragt bei den Menschen. Also ich war in Senioreneinrichtungen, ich war in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, ich war aber auch im Krankenhaus, ich habe mit Unternehmern gesprochen, ich war im Theater, was natürlich zu war gerade, aber nicht keine Vorführung machen konnte, mit Schaustellern, mit Gastronomen, mit Künstlern habe ich mich getroffen, um einfach mal zu gucken, wie läuft der Laden und wo läuft es gerade nicht gut. Und ich merke natürlich schon, dass ganz viele Menschen gerade erhebliche Schwierigkeiten haben, gerade im künstlerischen Bereich, die Gastronomie machen, Veranstaltungen machen, hier und so Licht- und Tontechnik aufbauen zum Beispiel, die das freiberuflich machen, die haben erhebliche Schwierigkeiten. Ich weiß gerade, wie Pflegekräfte schuften und malochen, wie Krankenschwestern hart arbeiten müssen. Und dass wir da, glaube ich, noch einiges mehr machen müssen, um den Menschen auch den Respekt und die Wertschätzung zu bringen, für die wir ja so viel applaudiert haben, nicht? Also ich erinnere mich ja noch dran, wir standen ja auf den Balkonen und haben geklatscht für die Krankenschwestern. Und wenn die mir jetzt sagen, den Krankenhäusern geht es jetzt finanziell so schlecht im Augenblick durch die Corona-Zeit, wir kriegen wahrscheinlich demnächst keine Gehaltserhöhung, dann ist das ein Ergebnis für mich auch aus meiner Sommertour, ich sage, das darf ja nicht wahr sein. Also erst Applaus spenden für die, die den Laden zusammenhalten und dann gibt es keine Gehaltserhöhung bei den nächsten Tarifverhandlungen, das darf nicht sein und da müssen wir deutlich mehr Wertschätzung auch zum Ausdruck bringen.
Aber wenn das das Thema ist, Corona, als das losging mit der Krise, habe ich das sehr genau verfolgt. Da war der Ministerpräsident abwesend. Der war 14 Tage, brauchte der nach Gangelt, um sich zu Wort zu melden. Der war in Israel und hat Wahlkampf in eigener Sache gemacht um die CDU-Vorsitz. Dann hat er wahnsinnig viel Müll erzählt. Der hat dann gesagt, ja, die Kindergärten gehen ja in den Osterferien in die Ferien. Ich denke, die machen überhaupt keine Ferien. Dann hat er gesagt, die Lehrer gehen jetzt einfach früher in die Osterferien. Die gingen gar nicht in Ferien, sondern machten nur Homeschooling. Und ich dachte, wo ist da die Opposition, die ja was sagt? Habt ihr nichts gesagt, weil es blöd kommt, wenn man in so einer Krise gegen die Regierung ist? Oder habt ihr das auch verpennt?
Na, da haben wir gar nichts verpennt. Wir haben drei Sachen gemacht. Einmal haben wir da konstruktiv mitgewirkt, auch als Opposition, wo es sinnvoll ist. Also es nämlich dann darum ging, einen Rettungsschirm für Nordrhein-Westfalen zu machen. Wir haben mit dafür gesorgt, dass 25 Milliarden Euro als Hilfen zur Verfügung gestellt werden können für Krankenhäuser zur Beschaffung von Mundschutzmasken und sowas. Alles, also da haben wir sinnvoll mitgewirkt. Wir haben aber auch gebremst, wo die Landesregierung deutlich über die Stränge geschlagen ist. Sie hatten mal vorgehabt, so ein Pandemiegesetz auf den Weg zu bringen, was massive Grundrechtseingriffe zur Folge gehabt hätte, wo man Menschen zu bestimmten Arbeiten hätte verpflichten können, wo Enteignungen möglich gewesen wären. Da haben wir mahnend gesagt, so geht das nicht. Dafür haben wir gesorgt, dass dieses Gesetz so nicht gekommen ist. Und wir treiben die Regierung auch da, wo es sein muss. Also ich erinnere mich noch, Mitte März hatten wir eine Landtagssitzung. Da habe ich mal nachgefragt, wie sieht es eigentlich mit den Schulen aus? Und ist nicht jeder Regionalexpress eine Großveranstaltung? Also wie läuft es da eigentlich? Sind die Schulen ausreichend mit Hygienematerial ausgestattet? Da hat die Regierung sich noch empört, was ich mir denn einfallen lassen würde. Drei Tage später waren die Schulen zu. Also da waren wir schon Treiber in ganz vielen Sachen und haben die Landesregierung auch zum Jagen gebracht.
Kann man mit dem Thema gewinnen oder ist man dann immer der Miesepeter, der die Leute nicht machen lässt?
Ach, ich glaube, in dieser Zeit geht es jetzt nicht so sehr um Gewinnen, sondern wie kommt man eigentlich als Land durch diese Krise? Ich glaube, die Menschen haben auch nicht so viel Verständnis dafür, wenn jetzt einer parteipolitisch punkten möchte im Augenblick. Aber man sagt ja immer, so eine Krise ist die Stunde der Exekutive, also die der Regierung. Regierungen können da ganz viel machen und sich auch gut präsentieren. Aber wenn das in Nordrhein-Westfalen die Stunde der Regierung gewesen ist, dann frage ich mich, wo war diese Landesregierung in dieser Zeit? So viel hat die da nicht rausgemacht und die Beliebtheitswerte des Ministerpräsidenten sind in der Corona-Zeit drastisch nach unten gesunken.
Ja, wir Jugendlichen hatten auch das Gefühl, dass man, also wie unvorbereitet kann denn eine Regierung sozusagen auf so eine Krise sein? In allen Filmen bekommt man das sozusagen dargeboten, dass so eine Krise geschieht, aber trotzdem war man irgendwie bloßgestellt gewesen, sei es halt wirklich Einzelpersonen oder sei es die Regierung, da den Einblick zu haben. Hatten wir natürlich nicht den direkten Einblick in die Regierung, aber man hat sich echt allein gefühlt, sei es als Schüler, sei es als Lehrer, sei es als Schule. Da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Also wie stellt man sich vor, die Schulen haben jetzt geöffnet, Maskenpflicht etc. Wie stellt man sich vor, da weiter ranzugehen bezüglich der Schule? Kannst du mir da irgendwie was erzählen?
Müsste man die Schulministerin fragen, was sie sich vorstellt. Das erfahren die Schulen meist am Freitagabend, was am Montagmorgen umzusetzen ist. Da kommt so eine berühmt-berüchtigte Mail aus dem Schulministerium an die Schulleitungen. Da habe ich einige Storys echt gehört, da staunt man nur, also was da auch erwartet wird. Ich habe den Eindruck, die Schulministerin war nicht richtig vorbereitet. Wir sind jetzt im sechsten Monat der Corona-Krise. Ich glaube, da war die große Hoffnung, jetzt gehen wir erstmal in die Sommerferien vor 7 Wochen. Und wenn die Sommerferien vorbei sind, ist Corona vorbei. Nein, im Gegenteil. Mir sagen Mediziner, wir sind mitten in der zweiten Welle. Die vielen Reiserückkehrer, aber auch viele Privatfeiern, die jetzt wieder stattfinden, sind Übertragungsorte, wo die Infektion wieder mehr hier bei uns auch sichtbar wird. Und ich glaube, wir müssen die Schulen deutlich besser auch noch vorbereiten. Also Maskenpflicht ist eine Notlösung. Ich finde das auch nicht toll. Selbst habe eine Tochter in der 9. Klasse. Gerade bei dem heißen Wetter ist das alles andere als schön, als Schülerin da mit einer Maske sitzen zu müssen. Aber es ist leider offensichtlich nötig, weil andere Konzepte nicht angegangen worden sind. Wir haben der Schulministerin recht früh gesagt, schick die Kinder mehr nach draußen. Nutzt doch mal außerschulische Lernorte. Wir haben so viele Theater, Konzertsäle, die jetzt im Augenblick frei sind. Kirchengebäude meinetwegen, auch Moscheen, wo man immer hingehen könnte, auch mal eine andere Art von Unterricht machen kann, in kleineren Gruppen. Wir alle wissen, dass wenn 30 Kinder zusammen in einem Klassenraum sind, ist das nicht gesund und das Übertragungsrisiko viel größer, als wenn ich draußen unterwegs bin. Warum mache ich nicht sowas? Ne? Das haben wir schon vor Wochen gesagt. Also schick die Kinder mehr raus, mach kleinere Gruppen vielleicht auch, teils auf, mach Kurzstunden, nur eine halbe Stunde Unterricht, damit man nochmal wieder frische Luft schnappen kann draußen. Ist alles abgelehnt worden, da ist der Normalfall angeordnet worden, aber ich halte das für fatal und ich hoffe nur sehr, dass wir keine weiteren Corona-Ausbrüche an Schulen haben. In einigen Schulen gibt es schon Vorfälle, wo wieder Klassen oder ganze Schulen geschlossen werden mussten. Das ist nicht gut. Ich möchte schon, dass die Kinder auch wieder Unterricht haben.
Lass mal über deine biografische über deine Biografie in die Politik kommen. Ich habe gelesen, du bist kein Mitglied der klassischen Organisationen wie der AWO und der Verdi. Stand zumindest nicht in der Biografie. Und kannst du nur das Steigerlied?
Glück auf, der Steiger kommt. Kann ich bei der AWO hätte ich jetzt, glaube ich, dieses Jahr, wenn nicht Corona wäre, die silberne Anstecknadel für 25 Jahre Mitgliedschaft oder so bekommen. Also ich habe viele andere Mitgliedschaften auch, da steht nicht drin. Ich weiß nicht, ob man so klassisch sozialdemokratisch geprägt ist. Also meine Eltern waren jetzt nie SPD-Mitglieder. Aber ich habe mich früh für Politik interessiert. Das gab damals gab es noch richtigen Politikunterricht an Schulen in meiner Zeit. Ich hatte so viele Alt-68er Lehrer dann noch gehabt.
Ja, die haben mich genervt, also so schon. Also ich hatte die auch, aber ja. Eher als du, ich bin ein bisschen älter.
Ja, ja. Also, ne, also ich fand das, die Schulzeit in dem Bereich fand ich gut, Politik- und Geschichtsunterricht. Und das hat einer noch fasziniert.
Aber wie schmerzunempfindlich muss man denn sein, wenn man nun ausgerechnet in der SPD in Essen was macht? Also die ist ja. Also da gibt's, du musst jetzt nicht wissen, es gibt eine lange Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen und schlimmeren Sachen. Also es gab Skandale, Korruption, es gab Menschen, die hießen Willi Nowak, was sie gemacht haben, weiß ich gar nicht. Bei der letzten Oberbürgermeisterwahl kam die Parteivorsitzende vor der Stichwahl am Abend der ersten Runde hin und sagte, wir kämpfen für 2020. Ich dachte, Moment, ihr habt in 14 Tagen noch eine Stichwahl. Also man hat gegen den eigenen Oberbürgermeister gekämpft oder Oberbürgermeister gegen einen selbst. Es gibt ehemalige Minister auch, die in Essen beheimatet waren, die haben gesagt, um Gottes Willen, in der Partei werde ich nichts machen, ich gehe lieber zur Handwerkskammer nach Köln oder sowas, weiß ich jetzt gar nicht. Was für eine Lust, also ich habe den Eindruck, dass es so eine SPD gibt und dann gibt es eine Ruhrgebiets-SPD und dann gibt es die SPD in Essen, da ist irgendwie der Wurm drin, oder? Nicht mehr, natürlich.
Naja, ich bin seit 34 Jahren Mitglied der SPD, aber natürlich auch der SPD in Essen, weil ich da geboren bin und noch immer da wohne. Insofern einige Sachen, ich will jetzt nicht auf Details eingehen, stimmen auch nicht ganz, die da gerade aufgezählt worden sind, aber natürlich ist da auch häufig der Wurm drin gewesen, das will ich gar nicht bestreiten. Könnte ich jetzt sagen, seit 4 Jahren läuft es rund, weil da bin ich Vorsitzender der Essener SPD. Ich glaube aber auch, dass wir das, was mal früher an Skandalen da waren, jetzt heute auch nicht mehr haben.
Wir die Macht nicht mehr in
Essen. Wir sind da jetzt ein sehr geschlossener Verband. Wir stellen Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete in Essen, gewinnen da auch die Wahlkreise überwiegend, außer im Essener Süden. Wir sind die größte Fraktion im Rat der Stadt Essen, also insofern sind wir da nicht ohne Bedeutung schon.
Das würde ich auch nicht sagen, aber wenn wir über den Essener Norden jetzt nicht geredet haben, sondern über den Essener Süden, wie sehr tut das denn weh, dass da so auch aus dem Fleisch der Sozialdemokratie sich so eine komische Bewegung, also die AfD da so stark entwickeln konnte, weil das sind ja viele Menschen, die jetzt nicht von der NPD zur AfD gewechselt sind, sondern prominent, um einen Steiger zu nennen, auch jemand, der lange in der SPD war. Wie sehr schmerzt das und wie sehr gibt es eine Strategie, das zu verhindern für künftige Zeiten?
Das ärgert einen natürlich schon. Immer wenn man Wähler verliert, ärgert das einen. Aber wenn man Wähler an Rechtsextremisten und Nazis verliert, ärgert einen das natürlich noch umso mehr. Und das ist auch eins unserer Hauptanliegen. Wir müssen schon gucken, dass das nicht weitergehen darf, dass wir das auch wieder die Menschen auch zurückholen. Das ist unser großes Ziel. Das schafft man aber nicht, indem man rechte Parolen wiederholt und meint, so eine AfD kopieren zu können, sondern man muss deutlich aufzeigen, was ist die wirkliche Alternative auch zu deren Vorstellungen. Ja. Und zuhören, verstehen, aber dann auch helfen. Das ist, glaube ich, das, was man machen muss. Das, was die Rechtspopulisten machen, ist ja höchstens kritisieren oder eine Problembeschreibung. Aber Lösungsansätze sieht man da nicht an keiner Stelle. Das sind Menschen, die dieses Land spalten wollen, die unsere Stadt auch spalten wollen. zwischen Gut und Böse, Arm und Reich aufteilen und Hinzugezogenen und schon immer hier Gewohnten. Das sind Sachen, die gehen einfach auch für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten.
Aber geht das für Sozialdemokraten, für Menschen, die sich in Essen nicht so gut auskennen, sah es so aus, dass wenn geflüchtete Menschen untergebracht werden müssen, dann kamen die immer in den Norden. Das war ja das große Argument. Da gab es diese große Demo und viel Ärger drum. Und für Menschen, die nicht in Essen lebten, war dann wirklich die Frage, ey, warum nicht mal in Bredeney oder in Kupferdreh oder sonst wo?
Ist ja auch gekommen. Also das war ja die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Essen, die den ersten Plan des Oberbürgermeisters für die Standorte der Notunterkünfte so nicht mitgemacht hat. Und am Stadtwaldplatz, im Stadtwald in Bredeney, sind Container aufgestellt worden. Und das ist auch eins der ganz entscheidenden Punkte. Wir haben in Essen wirklich eine zweigeteilte Stadt. Ja. Wir haben südlich der A40 die reichsten Straßenzüge in ganz Deutschland sogar, vergleichbar mit dem Starnberger See oder Tegernsee. Und im Norden der Stadt die ärmsten Viertel der ganzen Republik auch tatsächlich. Und das ist auch unser politisches Anliegen, zu sagen, wir müssen da einen Ausgleich finden. Wir müssen Ungleiches auch ungleich behandeln. Wir müssen auch schauen, dass bezahlbarer Wohnraum im Süden der Stadt ist und nicht nur im Norden der Stadt ist. Und wir müssen auch gucken, dass die Bildungschancen für die Kinder unabhängig davon sind, in welchem Postleitzahlengebiet von Essen ich jetzt wohne. Und das ist heute bei Weitem noch nicht der Fall. Da ist auch in der Vergangenheit zu wenig gemacht worden. Ja, auch als wir in Essen Verantwortung hatten. Das hat ein bisschen was mit traditioneller Stadtentwicklung zu tun, dass schon seit 150 Jahren im Norden die Industrie und die Arbeiter waren und im Süden die Reicheren gewohnt haben und die Grünflächen gewesen sind. Aber das muss man auch städtebaulich durchbrechen.
Kannst du dir das so bildlich ein bisschen vorstellen, dass man Norden und Süden zueinander ein bisschen so näher bringt, aneinander zueinander führt, sodass man ein bisschen auch aneinander eher kennenlernt? Weil das liegt ja ein bisschen auch daran, diese Anfeindung oder diese Vorurteile, dass man halt nicht aneinander wirklich kennt oder nie miteinander wirklich sich auseinandergesetzt hat.
Das muss man machen. Ich war erschrocken, als ich mal mitbekommen habe, dass es im Essener Norden Kinder gibt, die sind 15 Jahre alt und waren noch nie am Baldner See im Essener Süden. Die kennen die zweite Hälfte der Stadt gar nicht. Und andersrum ist es auch so. Viele aus dem Essener Süden kommen maximal in den Essener Norden, wenn sie sich ein Konzert oder eine Ausstellung auf Zollverein angucken wollen. Das ist aber dann auch eher im Bereich von Spitzenkultur. Da fährt man mal über die A40 rüber, ansonsten macht man das nicht. Ich glaube schon, dass wir die Menschen mehr zusammenbringen müssen. Es gibt übrigens auch interessante Ansätze. Also es gibt eine Ärztin in Essen, die genau solche Projekte auch vermittelt. Auch Patenschaften und Freundschaften zwischen Kindern aus dem Süden und aus dem Norden. Es gibt auch Schulen, die sich jetzt mittlerweile überlegen, Kooperationen zu machen zwischen einer Schule aus dem Essener Norden und dem Essener Süden. Das ist, glaube ich, wichtig, um auch wechselseitiges Verständnis zu haben. Ich meine, letztendlich sind es alles Kinder und Menschen, die auf Schulen gehen. Der eine hat das Glück, in dem Stadtteil geboren zu sein und der andere das Pech, in einem anderen Stadtteil geboren zu sein. Aber leider entscheidet das noch über eigene Bildungschancen heute. Mhm.
Dass man als Vorsitzender des Unterbezirkes in Essen ein gutes Wahlergebnis erzielen will, das glaube ich ist selbstverständlich. Was für Auswirkungen hat das denn auf die Stellung in der Landespolitik, wenn es in Essen gut oder schlecht läuft am 13.? Sagen die Kollegen dann, uns will er was erzählen, selbst kann er es nicht? Oder?
Naja, also ich glaube, aus Kommunalwahlergebnissen darf man jetzt nicht allzu viel herleiten für andere Ebenen oder so. Bei einer Kommunalwahl gibt es ganz eigene Regeln. Da guckt man, wer kandidiert da tatsächlich vor Ort. Wie haben Leute die Arbeit gemacht in den letzten Jahren oder nicht? Ich kandidiere jetzt auch nicht für die Kommunalwahl. Nee, also für,
ja gut, aber als
auch nicht für einen Stadtrat.
Als SPD-Vorsitzender ist man ja schon ein bisschen verantwortlich in der Stadt.
Auf jeden Fall. Deswegen bringe ich mich auch sehr intensiv ein. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen insgesamt, sondern auch ganz speziell in meiner Stadt für einen Wahlkampf. Und wir wollen und wir werden auch ein gutes Ergebnis hinlegen am 13. September.
Fühlt man sich als Fraktion, nicht als Landesvorsitzender, aber als Fraktionschef ein bisschen in der Pflicht, ein Vorzeigeergebnis zu liefern?
Ja, ich kämpfe in allen 396 Städten von Nordrhein-Westfalen, um da gute Wahlergebnisse hinzubekommen. Und natürlich will man auch in seiner eigenen Stadt ein gutes Ergebnis, unabhängig jetzt davon, ob ich da jetzt Vorsitzender der SPD bin. Ich bin da Mitglied der SPD und möchte natürlich, dass wir wieder stärkste Fraktion werden und auch den Oberbürgermeister stellen.
Es gibt Leute, die glauben, dass die SPD nicht mal in die Stichwahl kommt, aber ich möchte keine Wetten hier machen. Also so, es gibt ein reges, wir hatten ja einen der Kandidaten hier zu Gast, von den Grünen, den Mehrdad Mostofizadeh, der macht einen sehr schönen bürgerlichen, smarten Eindruck. Also der ist kein Bürgerschreck, wie die Grünen es vielleicht mal waren, als die noch Thomas Ebermann hießen oder so. Also das ist eine veränderte Situation. Ne? Hat sich die SPD da neu gefunden, eine neue Stelle gefunden in der Stadt?
Ja, wir haben heute eine geänderte Parteienlandschaft, glaube ich auch. Das ist eben nicht mehr so klassisch, dass man im Ruhrgebiet automatisch SPD wählt. Also dieser Dreiklang Zeche, Gewerkschaft, SPD, der über Jahrzehnte galt hier, der gilt eben nicht mehr, weil auch viele Industriearbeitsplätze gar nicht mehr da sind, wo dieser Dreiklang funktioniert. Wir haben stärker gewordene Grüne. Die Leute wählen auch eben nicht immer so traditionell das, was schon Vater und Opa gewählt haben, sondern man guckt und wechselt häufig auch mal, auch zwischen den Ebenen wählt man nicht immer konstant durch. Und deswegen kommt es sehr natürlich auf einzelne Kandidatinnen und Kandidaten auch tatsächlich an. Und ja, die Parteien sind alle etwas näher aneinander gerückt. Der Abstand, wenn wir mal uns die Ergebnisse bei der Europawahl zum Beispiel anschauen, die ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Kommunalwahl, aber da waren alle drei Parteien so bis auf 1-2 Prozentpunkte ziemlich gleich auf in Essen. Also ich glaube, die Karten sind da völlig offen.
AfD war nicht so stark wie in Gelsenkirchen, glaube ich. Gelsenkirchen war Höhepunkt, ne?
Ja, wenngleich mir natürlich einige einzelne Wahllokale oder Stimmbezirke schon Sorgen und Gedanken machen. Deutlich viel zu viel Stimmen. Jede Stimme für die AfD ist eine schlecht vergebene Stimme.
Aber wenn die SPD nicht mehr eine klassische Arbeiterpartei ist, weil der
Stopp, habe ich nicht gesagt. Muss ich korrigieren?
Okay,
ich habe nicht gesagt,
okay,
die SPD ist nicht mehr die klassische Kultur, Arbeiterpartei. Ich habe gesagt,
den
klassischen Arbeiter von früher, den gibt es nicht.
Ja.
Aber es gibt Menschen im Arbeitsleben, die erhebliche soziale Probleme haben.
Ja. Ist das die Stärke der SPD tatsächlich im Wahlkampf, zu sagen, wir sind immer noch die Partei der arbeitenden Menschen?
Ja, da sind wir auch tatsächlich. Ja. Ich habe mich auch getroffen mit Fahrradkurieren, die mit so einer Styroporbox auf dem Rücken Essen ausliefern. Ne? Als ich die mal gefragt habe, wie viel verdient ihr eigentlich in der Stunde, da sagt er, ich verdiene nicht pro Stunde, ich verdiene pro Auftrag. Und dann wurde mir erst klar, der ist gar nicht angestellt, sondern der ist selbstständig. Ne? Er muss Umsatzsteuer zahlen, Krankenversicherung komplett alleine, Altersversorgung komplett alleine. Und ich spreche auch mit der Supermarktkassiererin, die so eben über den Satz kommt, nicht ALG 2 und Hartz 4 beantragen zu müssen. Also das ist die neue Gruppe der Arbeiterinnen und Arbeiter, für die wir uns einsetzen.
Schönes Beispiel. Aber dann gehe ich in die Logistikbuden, also zu Amazon und wie die alle heißen, da kommt noch nicht mal die Gewerkschaft rein. Also sie bestreiken Werner oder sowas von der Verdi aus, weil die sagen, das ist jetzt nicht Großhandel, das ist Einzelhandel, wollen einen Einzelhandelstarif durchsetzen. Und es scheint so, als sei das Interesse der Arbeitnehmerschaft relativ gering, weil die diesen alten klassischen Solidargedanken gar nicht mehr haben. Kriegt ihr das noch rein? Kommt ihr da noch rein als?
Das ist schwieriger geworden, weil natürlich auch berufliche Situationen vielfach sehr stressig sind. Viele auch in Kleinunternehmen, gerade bei diesen Solo-Selbstständigen und Scheinselbstständigen arbeiten. Dir fehlt ja vielerorts sogar das klassische Werkstor, wo du dich heute als Gewerkschaft oder als Partei noch hinstellen kannst und ein Flugblatt verteilen kannst. Also wenn alle jetzt nur noch am PC arbeiten oder als Solo-Selbstständiger auf dem Fahrrad unterwegs sind oder als Lieferdienst-Kurier unterwegs sind, komme ich an die Menschen ja gar nicht mehr ran. Die sind auch gestresster, sind froh, wenn sie ihren Job erledigt kriegen. Ich kann jedem nur raten, sich auch zu organisieren und dann möglichst in einer Gruppe seine Meinung zu vertreten und für bessere Bedingungen zu kämpfen.
Aber lass uns nochmal über Essen reden. Ich denke, dass das Thema Sicherheit, das wird ja immer wieder jeden Freitagabend von außen reingetragen in die Stadt. Dann kommt Herr Roll um die Ecke und sagt, hallo. Sicherheit ist doch eigentlich auch eine Frage, die eure klassische Wählerschaft interessieren müsste. Seid ihr da gut aufgestellt oder seid ihr dadurch, dass Reul jetzt gerade Essen zum Schwerpunkt seiner Clan-Kriminalitätsbekämpfung gemacht hat, sehr in der Defensive? Was ist die SPD da?
Also Herrn Reul gelingt es gut, öffentliche Kampagnen zu dem Thema zu machen. Ne? Also wer sich dann mit Kameras dann abends vor Shisha-Bars oder sonstigen Einrichtungen hinstellt, manchmal übrigens steht der WDR schon eine halbe Stunde vorher da, bevor die Polizei kommt, dann ist die Razzia eh und je hinfällig. Da merkt man schon mal, wie viel Show da eigentlich hinter ist. Herr Reul, frage ihn doch mal, was hat er eigentlich jetzt gefunden und gemacht?
Ja, ich habe das
Also unverzollten oder unversteuerten Tabak hat er gefunden. Der jagt die Boten, aber nicht die Bosse.
Aber nochmal, es gab 1,2 Millionen Straftaten in NRW, 6.000 hat er gesagt, sind die Clans gewesen. Da dachte ich mir, oh, das war puh. Ja, und davon die Hälfte auf 11 Clans, 111 gibt es, also haben 100 Clans, haben 3.000 Straftaten im Jahr geschafft. Da dachte ich, die normalerweise müssen die Insolvenz gehen bei diesen Zahlen. Aber trotzdem ist es ja ein Thema, wo er euch treiben kann, wo die SPD treiben kann und sagt, ich mache was für die Sicherheit.
Ja, aber was ist denn sicherer geworden?
Das weiß ich nicht.
Erstens frage ich mich immer, fühlst du dich unsicher, wenn du durch Essen gehst?
Nein, ich glaube auch, wenn jemand Shisha-Tabak verkauft, bin ich nicht gefährdet.
Das ist doch die Frage. Und wenn ich jetzt auch Verkehrsdelikte zu Clan-Delikten dazu zähle, wo ist denn da die Logik? Also Verkehrsdelikte begehen alle Menschen.
Aber reicht das im Wahlkampf, dass du sagen, hey Leute, easy?
Nein, das ist ja gerade das Perfide dabei auch. Da wird ganz bewusst eine Gruppe der Bevölkerung rausgenommen, wo sicherlich auch Straftaten begangen werden. Ist völlig klar. Und das muss auch hart geahndet werden und da muss auch ein großer Verfolgungsdruck sein. Also wir sind schon immer die gewesen, die auch was gegen Bandenkriminalität gemacht haben. Ich habe übrigens vor fast 30 Jahren bei Professor Schwind, da schließt sich der Kreis zu deiner Frage, mal ein Seminar zum Thema Bandenkriminalität gemacht, ja, an der Uni in Bochum. Da waren das noch Rockerbanden, da war das noch die Mafia.
Kriminologie
heute sind es die Clans, die Clans dann in dem Bereich. Klar muss man da was machen, aber zu meinen, das ist alles und die organisierte Kriminalität dran rum kann weitermachen wie bisher, das ist ja nicht die Lösung.
Ich gucke dich jetzt an.
Meine Frage geht in die andere Richtung, nämlich du hast
die. Mach ein bisschen näher ran, Entschuldigung.
Digitalisierung angesprochen gehabt. Die Arbeitergruppen, dass sich alles sozusagen diese Digitalisierung wendet. Wie gehst du dann mit den Arbeitergruppen gehst du mit denen auf eine neue Art und Weise um, indem du zum Beispiel Wahlkampf vorantreibst oder förderst? Oder irgendwie auf moralischer Ebene, hat sich da irgendwas verändert, dass diese Gruppen vor allem, die jetzt auf diese Art und Weise arbeiten, merkst du dann einen Umschwung an Denken, dass sie halt plötzlich deutlich stärker eine andere Partei unterstützen würden? Oder denkst du, dass es immer noch SPD, obwohl sie halt trotzdem auf eine andere Art und Weise arbeiten und ihr Leben leben?
Also das kann man pauschal nur schwer beantworten, weil es natürlich solche und solche gibt. Mhm. Wir haben in Deutschland, habe ich mir mal sagen lassen, 2 Millionen Menschen, die in dieser sogenannten Plattformökonomie arbeiten, also im Digitalbereich überwiegend tätig sind, darüber Aufträge bekommen. Viele schätzen das sehr sogar, die finden diese Art der Arbeit auch gut. Interessanterweise, je höher man beruflich qualifiziert ist, desto entspannter kann man sowas auch machen. Also so ein Akademiker findet das gut, so freiberuflich tätig zu sein, hier und da mal einen Job, heute Hamburg, morgen Berlin, nächstes Jahr München zu arbeiten. Das kannst du dir aber auch nur erlauben, wenn du überall einen Job kriegst. Wir haben aber auch Menschen, die eben nicht das Hochschulstudium haben und die Chance haben, überall dann toll bezahlten Job zu haben, wo man sich auch Hamburg und München als Wohnungsstandort leisten kann, die aber trotzdem auf so eine Art Arbeitsweise angewiesen sind. Und das sind die, um die wir uns kümmern wollen. Ja, wir machen natürlich auch digitale Angebote jetzt, um mit Menschen in Kontakt zu treten. Auch da sind wir fortschrittlicher geworden. Das muss man auch tatsächlich machen. Aber das ist die neue prekäre Schicht auch, glaube ich, in unserem Land, wo tatsächlich eine Ausbeutung auch stattfindet in vielen Bereichen. Und ich finde es auch schön, was jetzt in Zeiten von Corona alles als Homeoffice möglich geworden ist. Aber Homeoffice ist nicht nur eine Bereicherung, sondern da werden Arbeitszeiten und Sachen abverlangt. Chefs meinen manchmal, wenn man jetzt im Homeoffice ist, kann ich auch abends um 20 Uhr noch anrufen und irgendwas erledigt bekommen. Also die klassischen Regelungen, dass irgendwann mal Feierabend ist, das verwässert auch zunehmend. Und das ist auch eine Tendenz und eine Entwicklung, die finden manche Leute toll, aber ich glaube, das ist auf Dauer eine schlechte Sache, weil ich glaube, ich muss auch den Menschen auch mal einen Cut gönnen. Da ist Arbeit und da ist Freizeit und das darf nicht immer so vermengt sein. Ne? Das macht Leute auch sonst irgendwann mal krank.
Ich nenne mal 4 Namen. Rainer Schmelzer, Marc Hertha, Michael Hübner und Andreas Becker. Das sind 4 Abgeordnete aus dem Landtag, die sagen, oh nee, ich gehe lieber weg. Liegt das am Fraktionsvorsitzenden?
Ja, du könntest auch noch 3 Rheinländer dazu nehmen. Du hast jetzt nur die westfälischen Kandidaten.
Ja, ja. Man merkt es, wie ich sozialisiert
genommen.
Bin. Ja.
Also wir haben auch noch andere Kandidaten, insgesamt 7 Kollegen aus der Landtagsfraktion kandidieren.
Also sie wollen Oberbürgermeister oder Landrat oder Bürgermeister
werden.
Bei
dieser Kommunalwahl wollen sie Oberbürgermeister oder Landrat werden. Nein, das zeigt einfach, wie wichtig uns auf Landesebene auch Kommunalpolitik ist. Viele berühmte Leute, da gehören auch Bundeskanzler oder Bundespräsidenten, haben mal gesagt, Kommunalpolitik ist die Schule der Demokratie.
Also das heißt, man ist erst Abgeordneter und geht dann in die Schule.
Kommunalpolitik ist die Schule der Demokratie. Ich halte das für völlig falsch. Ja, ja. Was kommt denn dann nach der Schule? Der Beruf und das richtige Leben ist erst dann Landtag oder Bundestag das richtig Wichtige und Große? Nee, Kommunalpolitik ist nicht die Schule der Demokratie, ist der Ernstfall der Demokratie. Mhm. Nirgendwo sonst sind die gewählten Repräsentanten so nah ansprechbar, wie auf der kommunalen Ebene. So ein Landtags- und Bundestagsabgeordneter kann sich leichter mal wegdrücken. Aber so ein Bezirksvertreter, so ein Ratsmitglied oder auch so ein Oberbürgermeister, den erkennst du schon mal auf der Straße eher. Und er ist für alles gleich verantwortlich in dem Bereich. Und deswegen ist das eine ganz wichtige Aufgabe, auch Kommunalpolitik zu machen. Und wir sind stolz darauf, dass 7 von uns auch sagen, sie wollen das machen. Und die machen das aus voller Überzeugung und nicht, weil sie aus der Landtagsfraktion weg wollen.
Nein, das glaube ich auch. Das war natürlich. Ich wollte eigentlich den Namen Marc Hertha ins Gespräch gebracht haben. Also als die SPD die letzte Wahl im Landtag, im Land verloren hatte, gab es die Idee, dass Marc Hertha der geborene Fraktionsvorsitzende ist, weil er schon immer da war. Weiß ich gar nicht warum, keine Ahnung. Und dann gab es eine Abstimmung, dann hat die alte Führung der SPD durchgesetzt, wer wird Landesvorsitzende, wer wird Generalsekretärin. Und irgendwann haben die Genossinnen und Genossen im Landtag gesagt, ihr habt jetzt genug bestimmt, jetzt wollen wir mal die Sache in die Hand nehmen. Und dann ist auf einmal meine Interpretation, Thomas Kutscher hat die Fraktionsvorsitzende geworden, mit einer knappen Abstimmung 35-31, jetzt wiedergewählt worden mit 92%. Wie ist denn das gelungen, den Frieden so herzustellen?
Also erstmal ist das nichts Außergewöhnliches, wenn zwei Landtagsabgeordnete sich für eine Funktion bewerben. So, ich halte auch nichts davon, wenn sowas in Hinterzimmern vorher abgestimmt wird, wer kriegt jetzt welchen Posten, sondern wer sich das zutraut, der soll auch kandidieren und die 69 Abgeordneten sollen dann abstimmen, wer macht's. Und da das Ergebnis so verdammt knapp war tatsächlich, ist ja auch klar gewesen, das haben sich die Abgeordneten nicht leicht gemacht und beiden hat man es auch zugetraut, das zu machen. Ich habe jetzt knapp gewonnen, habe mich darüber sehr gefreut, bin jetzt mit dem guten Ergebnis nach 2 Jahren wieder gewählt worden. Wir haben hart gearbeitet in den letzten 2 Jahren auch. Wir haben es wirklich auch geschafft, dieses knappe Wahlergebnis nicht in 2 verschiedene Lager aufbröseln zu lassen oder in unterschiedlichen Richtungen, sondern wir sind die SPD-Fraktion. Wir wollen sozialdemokratische Politik machen. Da ziehen alle an einem Strang, aber wirklich ausnahmslos auch alle in dieser Landtagsfraktion. Und das läuft gut mit einem tollen Team, was wir da insgesamt haben. Und da macht die Arbeit auch Spaß. Ich mache das gerne als Fraktionsvorsitzender im Landtag. Ist zwar eine Heidenarbeit, aber ist eine tolle Aufgabe, weil man mitgestalten kann, auch in der Opposition. Und ich bin dann auch nicht sehr zufrieden mit der Arbeit unserer Fraktion.
Also es scheint dann so, als seien diese berühmten sozialdemokratischen Flügelkämpfe da nicht so durchschlagen, nicht so wichtig wie bei allen anderen Fragen. Ist das Hartz IV gut, ist es nicht gut, darf man dieses Auslandseinsatz, jenes und so weiter. Man kann da auch zusammenarbeiten, ohne dass man gleich immer zurechnet, der ist von den Linken, der ist von den Seeheimern und der ist Westfalen.
Also diese Tradition hatten wir in Nordrhein-Westfalen in der Landtagsfraktion noch nie. Also da gibt es jetzt keinen Seeheimer Kreis oder parlamentarische Linke oder nicht. Natürlich haben wir auch manchmal unterschiedliche Auffassungen, diskutieren wir auch manchmal bei bestimmten Themen, was wir jetzt machen und wie wir uns verhalten zu bestimmten Fragen. Aber wir kommen dann immer zu einem Ergebnis, was alle anschließend mittragen können. Und das ist das Entscheidende.
Aktuelles Ereignis, die SPD auf Bundesebene hat auf einmal einen Kanzlerkandidaten. Da würde ich mich schon mal dafür interessieren, wie sehr das auf die Wahlkampfsituation hier einwirkt oder umgekehrt, wie sehr die Wahlkampfsituation auf die Entscheidung eingewirkt hat. Ich habe gelesen, der Erste, der gesagt hat, hey, Scholz, Olaf wäre ein guter Kanzlerkandidat, das ist der Landesvorsitzende der SPD, der Sebastian Hartmann, der kam damit nach der Presse im Mai um die Ecke und dann hat der Vorstand der SPD in NRW gesagt, naja, mal gucken und so, wir sind ein bisschen überrascht, dass du jetzt vorkommst. Und da gibt es ein schönes Kutschaty-Zitat, das hoffentlich richtig ist, der hat dann nicht so super euphorisch, aber nicht jeder Rheinländer muss den Westfalen da voraus sein, gesagt, ich gehe davon aus, dass die Bundespartei ein geeignetes Verfahren zur Auswahl eines Kanzlerkandidaten und oder einer Kandidatin in die Wege leiten wird. Hier wird sie neben anderen sicher auch Olaf Scholz im Blick haben. Das ist so ein bisschen, ja, wenn ihr meint, Aussage. Und dann kam am 9.8. Thomas Kutschaty zur Frage, Scholz der richtige Mann. Das ist die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. War das ein Sinneswandel oder?
Ich finde, das passt gut zusammen, was ich gesagt habe. Wie gesagt, die Bundesspitze, die beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans werden sich da Gedanken zu machen. Die haben das Vorschlagsrecht, erstmal da jemanden auf den Weg zu bringen. Die haben in den letzten Monaten viele Gespräche geführt. Unter anderem habe ich mich mit beiden auch getroffen, wo gemeinsam erörtert worden ist, wer kann es denn auch tatsächlich machen. Also sie haben sich nicht mit mir getroffen, um zu meinen, ich würde das machen können. Nein, also nicht, dass das irgendeiner falsch versteht. Aber sie fragen natürlich schon auch den Vorsitzenden der größten Landtagsfraktion in Deutschland dann auch. Und da haben wir für und wieder ausgetauscht für einzelne Kandidatinnen und Kandidaten. Das war ein guter Prozess und letztendlich war zum Schluss auch eigentlich allen klar, es läuft auf Olaf Scholz hinaus und dann ist es auch nur richtig, zu sagen, gut, wenn alle schon wissen, dass das jetzt oder intern ahnen und wissen, vermuten, dass das wird, dann lass es uns doch auch sagen jetzt. Also wenn man es jetzt nicht macht, sieht das ja immer so aus, als will man, hat man ja doch noch Bedenken da. Aber
es war doch gar keine Not jetzt. Das war doch jetzt im Sommer, die CDU wird irgendwann im Dezember um die Ecke kommen. War da eine Not, das jetzt zu machen?
Hallo, die Wahl eines Kanzlerkandidaten ist doch nicht was, was man aus Not rausmacht, sondern aus voller Überzeugung zu sagen, das ist das sozialdemokratische Angebot nächstes Jahr an die Wählerinnen und Wähler. Wir haben da jemanden, die Union kämpft gerade noch darum, wer überhaupt erstmal Vorsitzender werden soll. Muss sich dann noch mit Herrn Söder aus Bayern einigen, ob jetzt die CSU oder die CDU den Kanzlerkandidaten stellt. Bei den Grünen wissen wir auch noch nicht, wer da jetzt antritt. Also ich halte da jetzt gar nichts Schlechtes dran. Ich finde gut, man weiß jetzt, wer ist der Spitzenkandidat der SPD. Und mit Olaf Scholz haben wir gerade jetzt in dieser schwierigen Corona-Zeit, glaube ich, jemanden, der gezeigt hat, er kann Verantwortung übernehmen. Er ist kompetent und seriös, auch Deutschland durch diese Krise zu führen. Das hat er als Finanzminister jetzt bewiesen, was er da alles drauf hat und auch machen kann. Und dafür bin ich fest überzeugt, der kann auch Kanzler.
Der letzte Fraktionsvorsitzende im Landtag der SPD, der hat auch einen Kanzlerkandidaten nach vorne geschoben. Das ging da hinten los. Jetzt muss er überlegen, der ist Norbert Römer.
Ja, das weiß ich jetzt. Weiß ich, aber welchen Kanzlerkandidaten meinst du denn jetzt?
Sigmar Gabriel. Der hat gesagt, Sigmar soll es machen und dann sah es ganz gut aus und dann hat Sigmar irgendwann gesagt, ich mache es nicht. Also wie sehr zählt die Stimme aus NRW, also nicht, weil die dann das machen müssen, was irgendein Fraktionsvorsitzender sagt, aber wie bedeutend ist die SPD noch? Weil ich weiß, als es dann von Sigmar wegging, dass dann die Ministerpräsidentin doch ein bisschen überrascht war über das, was in Berlin passiert und hinterherlaufen musste. Also ist jetzt wieder die Berliner Politik sehr stark angebunden an das, was die in Nordrhein-Westfalen denken, fühlen und brauchen?
Du hast jetzt verdammt komplizierte Frage.
Ja, nochmal, also meine Frage ist,
ich weiß gar nicht, ob unsere Zuschauer das alles verstehen. Okay. Ich verstehe, ich komme ja schon kaum hinterher.
Was du jetzt meintest. Als Sigmar Gabriel sagte, ich mach's dann nicht, ja, ich lasse den Martin Schulz das machen, da hatten, obwohl Martin Schulz aus NRW kommt, viele den Eindruck, dass die SPD in NRW da gar nicht so auf der Höhe der Zeit war.
Hallo, wir waren begeistert von Martin Schulz.
Begeistert, als er da war.
Schulzzug, ja, das war etwas. Und diese Begeisterung hat sich auch in Wählerumfragen damals dann zum Ausdruck bringen
lassen. Ja, als er dann nominiert worden war.
Nein, wir sind, also ich weiß nicht, mit wem du damals alles gesprochen hast, aber also Martin Schulz war für die meisten, mit denen ich gesprochen habe, auch für mich.
Nee, das war nicht die Frage. Die Frage war, ob man beteiligt ist an der Erfindung dieser Person. Also ist Olaf Scholz jetzt, kommt er euch gelegen? Haben die Sozialdemokraten in NRW sogar entscheidend dazu beigetragen, weil sie viele, viele Leute, Norbert Walter Borjans ist Bundesvorsitzender, Mützenich ist Fraktionsvorsitzender und so weiter. Es sind ja viele Sozialdemokraten aus der Gegend hier in Berlin auch tätig. Also ist die SPD NRW bestimmt für Bundespolitik? Auch bestimmt, nicht
allein? Auf jeden Fall. Also allein deswegen, weil wir schon ein Viertel der Parteitagsdelegierten stellen auf Bundesparteitagen, also ohne die Stimmen von Nordrhein-Westfalen, ist es schwierig, auch Mehrheiten zu organisieren auf Parteitagen, um Kandidatinnen und Kandidaten auch zu wählen. In Nordrhein-Westfalen werden auch noch deutlich mehr Wählerstimmen geholt als in anderen Ländern Deutschlands. Und deswegen hat die nordrhein-westfälische SPD natürlich schon ein starkes Gewicht auch in der Bundespolitik, auch weil wir die größte Gruppe der Bundestagsabgeordneten stellen in der Bundestagsfraktion.
Doppelte Frage. Kommt der Scholz-Dampfer bei der Kommunalwahl an? Also wird er sich stark einbringen? Legt er Wert darauf?
Also er ist viel unterwegs. Er hat schon mehrere Termine hier in Nordrhein-Westfalen gemacht. Jetzt die nächsten Tage ist er nochmal in Dortmund auf dem Termin. Ich habe schon Bilder aus anderen Städten.
Hamm-Aalen ist er gewesen.
Hamm-Aalen war beispielsweise schon. Nein, er bringt sich schon sehr intensiv ein hier in den Kommunalwahlkampf und das ist auch gut so.
Und erwartet ihr da jetzt einen Aufschwung dadurch, dass diese offene Frage gelöst ist? Also tut es der Partei auch im Kommunalwahlkampf gut?
Ja, das tut ihr gut. Ich merke, dass unsere Mitglieder auch sehr erleichtert sind, die ja jetzt als Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer unterwegs sind, dass das ohne Streit mal und ohne Konflikt und ohne, dass irgendwelche Leute im Nachhinein sagen, oh, das war aber jetzt blöd oder so. Nein, die Partei steht geschlossen hinter Olaf Scholz. Ich habe da keine kritischen Stimmen ernsthaft wirklich vernommen, die gesagt haben, das ist eine völlig falsche Wahl oder so. Das ist eine Geschlossenheit der SPD, die auch die Bundespartei jetzt an den Tag legt. Auch Dank an Saskia Esken und Norbert Walter Borjans, die das gut organisiert haben und vorbereitet haben. Und insofern ist das schon motivierend für die Wahl natürlich, klar.
Also wird er noch verstärkt zum Einsatz kommen oder sind die Termine eh alle?
Nein, kann man jemanden natürlich zeigen, also der möchte? Der macht mehrere Stationen und mehrere Termine. Übrigens auch noch andere Bundesminister sind hier in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Allein in Essen kann man jetzt in den nächsten Tagen auch noch Svenja Schulze, Hubertus Heil antreffen. Also all das läuft.
Gut. Und wenn das Ergebnis dann am 13. feststeht, hat das dann, wenn es, nehmen wir an, schlechter ist als erwartet, heißt es dann wieder, ja, Scholz, das war die erste Niederlage?
Nein, also ich glaube, Olaf Scholz ist jetzt seit einigen Tagen Kandidat der SPD für das Bundeskanzleramt. Ihm jetzt vorzuwerfen, eine Kommunalwahl in Gemeinde XY ist jetzt deswegen gescheitert oder so, ich glaube, das ist nicht redlich.
Aber mangels Alternative gucken ja viele jetzt auf die NRW-Wahl. Es gibt ja keine große Wahl im Moment, also keine Landtagswahl und alle gucken aber man hierher.
Ich bin optimistisch, dass wir da auch gute Ergebnisse bei der Kommunalwahl erzielen können und dann werden alle sagen, jawohl, diese Wahl ist richtungsweisend gewesen für ganz Deutschland. So, ne? Das ist ja immer so.
Dann
war es natürlich so. Ich sage das aber nicht, sondern ich sage ganz bewusst, Kommunalwahlen haben eigene Regeln. Ja. Da kommt es darauf an, wie attraktiv ist jetzt das jeweilige Personalangebot vor Ort. Habe ich da einen coolen Bürgermeister, den ich wieder wählen kann oder eine tolle Herausforderung, die einfach besser ist. Und da gibt es auch ganz eigenartige Ergebnisse, die man in Jahrzehnten nie erwartet hätte. Wir hatten im letzten Jahr und im vorletzten Jahr Nachwahlen in Nordrhein-Westfalen. Ja. Also da ist so ein Bürgermeister mal während der laufenden Legislaturperiode ausgeschieden.
Bei vielen Nachwahlen war die SPD
da muss super. Neu gewählt werden. So. Aber dann gibt es Gemeinden Arnsberg, Brilon, Sauerland, sage ich nur.
Naja, und da kommt so, ja nicht keine, nur der Friedrich Merz her.
Da kommt auch Franz Müntefering her. Aber keine sozialdemokratische Hochburg. Da haben wir Jahrzehnte keine Bürgermeister gestellt. Und da gibt es plötzlich sozialdemokratische Bürgermeister. Und das ist auch ein Zeichen und ein Signal, mit guten, tollen Leuten, die wir haben, kann ich auch in solchen Städten Mehrheiten organisieren.
Könnte was lernen in der Landespolitik, genau, dass diese Nachwahlen, Personenwahlen in der Kommune so toll laufen, überraschend gut laufen? Kann man daraus was schlussfolgern für die Landespolitik?
Ja, wir müssen auch gute Kandidaten für die Landespolitik haben.
Jetzt kommt eine Frage, die er gar nicht hören will. Also.
Glaubst du, dass dein wesentlicher Schwerpunkt beziehungsweise der wesentliche Schwerpunkt der Wähler Arbeitergruppen sind? Und wenn nicht, inwieweit man Schüler oder halt Erstwähler ansprechen will und ansprechen kann, auch SPD wählen zu gehen?
Also wir sind die Partei, die für soziale Gerechtigkeit und für Solidarität steht. Mhm. Solidarität ist auch, glaube ich, das Gebot der Stunde, was jetzt wirklich auch Not tut, dafür zu sorgen, dass alle Menschen bessere und faire Chancen auch haben und dass es den Ärmeren auch besser geht, ja, vielleicht auch auf Kosten der Reicheren in bestimmten Bereichen. Ich glaube auch, dass Menschen mit hohen Einkommen durchaus auch bereit sind, solidarisch zu sein und ein Stückchen abzugeben, weil auch reiche Menschen, die vielleicht ein Unternehmen haben, möchten ihre Produkte und Waren verkaufen. Und wenn es keine Käufer gibt, weil die Menschen kein Geld mehr haben, geht es denen auch nicht gut. Also ich glaube, dieser Interessenausgleich in unserem Land, dieses Solidarischsein zueinander, das ist das Gebot der Stunde. Das trifft natürlich ganz besonders auch die Rechte und Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ich bin aber auch davon überzeugt, auch die junge Generation lässt sich davon ansprechen, weil sie natürlich hautnah mitkriegen, wie sind meine Bildungschancen, wie ist das denn in der Schule? So, was macht denn meine Herkunft, vielleicht der Geburtsort meiner Eltern, für mich persönlich heute aus? Und leider ist es immer noch so, dass es bei vielen Kindern eine ganze Menge ausmacht, wo Eltern hergekommen sind, auch wenn das Kind schon eine ganze Weile hier aufgewachsen ist. Und das sind Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten, die wollen wir nicht länger akzeptieren. Das ist Solidarität im großen Bereich und ich bin davon überzeugt, da lassen sich auch junge Menschen von inspirieren und ansprechen.
So, jetzt kommt natürlich die Frage, ich habe ja gerade zugehört tatsächlich bei der Geschichte mit Scholz, das lag in der Luft, warum sollten wir es nicht machen und so weiter und so fort. Es gibt ja nicht nur Bundestagswahlen, es gibt ja auch ab und zu so Landtagswahlen und da hast du ja auf einmal gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, das zu machen. War das auch der richtige Zeitpunkt, weil es in der Luft lag?
Also ich habe ja jetzt nichts Neues gesagt. Dass,
für mich war das neu.
Ja, dann hast du aber nicht genug Fernsehen geguckt oder so die letzte Zeit. Also ich bin jetzt seit gut 2 Jahren Fraktionsvorsitzender und als ich 2018 zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden bin, war auf der anschließenden Pressekonferenz die allererste Frage, die an mich gegangen ist, werden Sie jetzt auch Spitzenkandidat?
Und wie war die Antwort?
Ich habe gesagt, wer sich in hochkarätige Ämter der nordrhein-westfälischen SPD wählen lässt, der muss auch immer willens und in der Lage sein, auch sich weitere Aufgaben zuzutrauen. Es wäre ja auch unredlich, wenn man sich in ein solches Spitzenamt wählen lässt und sagt, naja, aber mehr könnt ihr von mir nicht erwarten, dann sucht euch mal einen anderen für weitere Aufgaben. Aber im Augenblick stellt sich die Frage überhaupt nicht. Wir haben mehrere Leute in Spitzenämtern in der nordrhein-westfälischen SPD. Wir machen jetzt erstmal alle gemeinsam Kommunalwahlkampf und danach werden wir mal gucken, wie wir auch zu einer Spitzenkandidatur
kommen. Also war das eine Äußerung zur Unzeit oder so? Also warum gab es das jetzt am Sonntag in Westpol, diese Äußerung?
Ja, ich habe ja nichts anderes gesagt und auch der Parteivorsitzende hat nichts anderes gesagt. In der
läuft nicht weg, hat er gesagt. Der Parteivorsitzende hat gesagt, wenn einer kommt, ich renne nicht weg.
Ja, genau. Er hat auch nichts anderes gesagt. Natürlich muss auch ein Parteivorsitzender immer wieder sagen können, als Parteivorsitzender bin ich auch in der Lage, Spitzenkandidat zu sein. Erwarte ich übrigens auch von einem Parteivorsitzenden. Ich würde ja keinen zum Parteivorsitzenden wählen, der sagt, oh, das mache ich, aber für Weiteres kannst du mich nicht gebrauchen. So,
also
ne?
Ist dieser Automat? Also,
das geht natürlich nicht. Es ist natürlich schon so, als Oppositionsfraktion hast du nicht so viele Menschen, die du in die erste Reihe stellen kannst und auch gut platzieren kannst. Das ist immer etwas schwieriger in dem Bereich. Deswegen.
Ich habe schon noch Oberbürgermeister gesehen.
Auch. Ja, hast du natürlich auch. Aber deswegen ist es natürlich auch wichtig zu gucken, wer kann was machen und das entscheiden wir gemeinsam dann demnächst. Aber jetzt ist erstmal Kommunalwahl.
Da ist keine Panik, keine Not angesagt. Es gibt im November, glaube ich, den Parteitag, den nächsten.
Ja, die SPD hat im November Parteitag, der sollte eigentlich schon im Mai sein, aber Corona-bedingt ausgefallen, verschoben auf.
Und wenn ich jetzt höre, da sind mehrere, also hieße es, dass auch Menschen, die, sagen wir mal, Generalsekretärin sind oder sowas, auch in Frage kämen, theoretisch. Ich will niemanden ins Gespräch bringen. Liebe Nadja Lüders, Entschuldigung, ich wollte es nur ganz allgemein. Also es sind nicht
theoretisch
die beiden.
Theoretisch kommen 100.000 Menschen in Frage, so viele Mitglieder hat die SPD in Nordrhein-Westfalen.
Gut, okay. Also der Vorsitzende ist der Herr des Verfahrens, also er löst das aus, leitet das ein. Hat man da irgendwie mal so ganz abstrakt, ohne jetzt irgendwie nach Ambitionen zu fragen, hat man sich schon mal so unterhalten darüber, wie man das macht, wie man sowas organisiert?
Sebastian Hartmann und ich unterhalten uns regelmäßig, das gehört sich auch, dass ein Partei- und Fraktionsvorsitzender sich miteinander austauschen, aber ich werde dir jetzt nicht erzählen, was wir im Detail besprechen hier. Also bei aller Freundschaft und Liebe
versuch
jetzt hier,
du das, mal, versuch
das
du
mache
das
ich
mal.
Jetzt nicht.
Lächel ihn mal an, dann.
Das passt.
Ja gut, okay. Also was können wir erwarten oder was erwartest du als Fraktionsvorsitzender der SPD von der Wahl am 13.09. 7 Fraktionsmitglieder zu verlieren?
Ich verliere die sehr ungern, weil das alles gute Kollegen sind, die in ihren Fachbereichen hoch angesehene Politikerinnen und Politiker sind. Deswegen
das
sieht man
kann
das,
ich jetzt so nicht unterschreiben, muss es aber auch nicht.
Deswegen sieht man das immer nur so mit dem weinen, aber auch mit dem lachenden Auge. Natürlich würde ich mich freuen, wenn alle 7 auch tatsächlich ihr Ziel erreichen, was sie anstreben. Bürgermeister zu werden oder Oberbürgermeister oder Landrat zu werden. Da würde ich mich schon sehr drüber freuen, na klar. Und okay. Es gibt auch noch genügend Nachrücker auf der SPD-Liste.
Gut, okay. Was erwartet uns im Landtag als nächstes nach der Wahl? Was sind die großen Themen?
Naja, wir sind mit der Frage Corona, der Umgang weiter mit Corona natürlich zugange. Insbesondere beschäftigt uns das Thema Digitalisierung an Schulen. Wie klappt das eigentlich? Ich habe da erhebliche Zweifel, dass die Landesregierung da auf einem guten Weg ist. Einfach nur Laptops zu kaufen und den Lehrern und den Schülern dahinzustellen, ist für mich noch nicht Digitalisierung der Schule. Ich muss ja auch sicherstellen, wie haben die Schülerinnen und Schüler überhaupt einen WLAN-Zugang dann? Also können sich ja nicht nachmittags alle nach McDonald's setzen, um da ihre Hausaufgaben dann zu machen am Laptop. Das muss organisiert werden. Wie schule ich überhaupt Lehrerinnen und Lehrer, um digital unterrichten zu können? Übrigens etwas, was nicht nur jetzt für Corona-Zeiten sinnvoll wäre, sondern auch sonst auch, glaube ich mal, sinnvoll wäre, da auch Weiterbildungsangebote zu machen. Ist eine ganz große Baustelle, ganz große Aufgabe. Darum geht es natürlich auch. Der Bildungsbereich ist ein ganz entscheidender für uns.
Mir kommt die Ministerin so vor, da musst du nichts zu sagen, wie eine Dame aus dem Lions Club, die ab und zu sich um arme Kinder kümmert. So, das sei so die Haltung, wie sie die Politik macht, weil dann geht das auf, diese Fehlleistung. Ja. Toller Staatssekretär natürlich auch, aus Recklinghausen, aufs eigene Haus mal, der auch so seine Überforderung offensiv auslebt, finde ich schön. Okay, vielen Dank. Das war jetzt ein Kommentar. Darf ich das? Natürlich darf ich das. Ich bin Kabarettist, ich darf das. Ja, vielen Dank, Thomas Kutschaty. Noch Fragen, Herr Vorsitzender der Fraktion, an uns, an Mewiese, an diesen Verein? Nein.
Na, ich finde toll, was ihr hier macht und freue mich über hohe Zuschauerquoten dann jetzt.
Da setzen wir drauf. Da jetzt nur irgendwas raushauen müssen. Ja, ich trete an, weil. Doch, wofür steht Thomas Kutschaty in der Politik?
Für solidarisches Handeln. Für jemand, der selbst profitieren konnte von einem guten Bildungssystem. Ja. Ich habe gerade gesagt, ich bin der erste Bildungsaufsteiger in der Familie. Der Erste, der Abitur machen konnte, studieren konnte. Ich weiß, wem ich das übrigens auch zu verdanken habe, nämlich einerseits meinen Eltern, aber andererseits auch einer guten sozialdemokratischen Politik in den Jahren hier in Nordrhein-Westfalen, die solche Bildungsaufstiege ermöglicht hat. Das ist nachhaltig prägend gewesen. Und als Vater von drei Kindern liegt mir natürlich auch das Interesse von jungen Menschen besonders am Herzen, weil man immer noch hautnah mitbekommt, wo drückt da der Schuh, was sind die Probleme, gerade auch der jungen Generation. Und denen tolle und gute Startmöglichkeiten zu geben im Land, das ist mir ein Herzensanliegen.
Gut, Dankeschön. Eine Sache noch, ich glaube, einer der sieben Kandidaten kommt noch nicht mal in die Stichwahl. Das ist meine Prognose. Vielen Dank.
Du kannst es aber auch nicht lassen, ne?
Nee, das kann ich nicht lassen. Einer der sieben, das ist schon eine hervorragende Quote, 6 von 7.
Ja, wenn nachher alle 6 gewinnen, bin ich auch zufrieden. Ja, ist auch gut.
Also, insofern. Ja, vielen Dank, das war ein tolles Gespräch. Wie immer zu kurz oder zu lang, weiß ich nicht. Kommentiert das, teilt das, wählt irgendwas, Hauptsache ihr wählt und ihr wählt nicht diese, die so weit rechts abgebogen sind.
Und wählen ab 16 möglich, nicht vergessen. Ne? Also ist diesmal nicht ab 18, man kann mit 16 wählen, ganz entscheidend. Und es gibt nicht nur einen Oberbürgermeister oder einen Landrat zu wählen, sondern auch Stadtparlamente. Es gibt Bezirksvertretungen in großen Städten zu wählen. Es gibt die Versammlung des Ruhrgebiets hier im Ruhrgebiet, RVR-Versammlung zu wählen. Und es sind auch Integrationsratswahlen, auch nicht zu vergessen. Auch das ist eine nicht
wir
unerhebliche Wahl.
Wir wählen uns die Finger wund, das machen wir gerne. Ich mache es gerne, ich war bisher bei jeder Wahl.
Immer. Ich auch.
Du auch?
Die wenigsten Jugendlichen, ja.
Okay, ja, vielen Dank. Wir sind durch, oder, Mewiese?
Ja, ich habe auch zu danken.
Ich danke euch.
So, dann sind wir durch. Danke.